Das ist Abhören mit Mietze.
Und Ralf.
Euer Lieblingshörbuch-Podcast, präsentiert von Apple Books. Mit Apple Books findet ihr alle eure Lieblingshörbücher an einem einzigen Ort. Entdeckt Hörbücher, gelesen von den besten Autoren, Schauspielern und Stars und...
Ralf.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen tollen Folge von Abhören mit Mietze und...
Ralf.
Wir haben uns für euch wieder durch die wunderbare Welt der Hörbücher gehört. Wir haben reingehört in Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl, gelesen von Nina West. Robert Stadelober liest Serpentin von Boff Bjerks. Und was Historisches ist diesmal auch dabei, von Kate Mosse, und zwar Die brennenden Kammern, gelesen von Ilka Teichmüller. Und zu guter Letzt gibt's wie immer den Apple-Tipp um die Ohren. Diesmal ist es Inspektor Takeda und das doppelte Spiel von Henrik Siebold, gelesen vom famosen Dennis Mushido. Dürft ihr auf gar keinen Fall verpassen. Aber anfangen werden wir von ganz vorne. Also mit dem Kind in dir, das Heimat finden muss.
Tja.
Du hast eine besorgte Miene, Ralf. Damit möchte ich unsere Abhörerinnen und Abhörer gleich erstmal begeistern. Es handelt sich um ein Therapeut, im weitesten Sinne therapeutisches Hörbuch. Und da war ich, als ich es gehört habe, habe ich gleich mich gefragt, wie Ralf das wohl findet. Und das fragen sich jetzt auch alle, die zuhören.
Also, ich dachte zuerst, der Titel ist so ein Witz, also so Böhmermann-mäßig. Quasi ein Witz auf diese Achtsamkeitsdebatte, die zurzeit läuft. Also ich war sehr skeptisch, aber lass uns erstmal über das Ding reden. Es hat sich, ich gebe jetzt hier einen kleinen Spoiler, am Ende war ich dann doch versöhnt mit dem Kind in meinem Fuß.
Wie sind wir eigentlich auf dieses Hörbuch gekommen? Wir hatten eine unserer letzten Folgen, Carsten Duss mit Das Kind in mir will achtsam morden. Und dann ist parallel, war auf der Bestsellerliste Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl. Beides Bücher, die sich mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigen.
Exakt, das war mein
Lieblingsthema. Und das fanden wir spannend und wollten uns deshalb auch das Stefanie Stahl Hörbuch fantastisch gelesen von Nina West erschienen bei Arcana Audio übrigens, wollten wir uns das auch nochmal genauer anhören.
Also für Hörer, die öfters mal bei uns reinhören, hier kommt jetzt das wissenschaftliche Fundament zu dem letztmaligen Krimi-Bearbeitung des ähnlichen oder gleichen Stoffes.
Es geht hier wirklich um einen therapeutischen Ansatz, ihr Lieben. Das ist ein sehr, sehr spezielles Hörbuch. Es ist seit Wochen und Monaten auf der Bestsellerliste. Es war 2019 Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste Sachbuch und es ist nach wie vor top aktuell und beliebt und viele Menschen haben Fragen, die dieses Buch achtsam beantwortet. Es geht um Vertrauen, Urvertrauen, es geht um Schutzstrategien, Selbstschutz, es geht um Glaubenssätze, Gefühle. Es wird das unglückliche Kind in einem betrachtet und auch das glückliche und der innere Erwachsene. Sie bezeichnet das unglückliche Kind als Schattenkind und das glückliche Kind als Sonnenkind. Und das ist schon der Moment, wo viele tief durchatmen müssen und sagen, ey, gebe ich mir das überhaupt? Aber natürlich werden immer nur Menschen zu diesem Hörbuch und zu diesem Thema greifen, die das gerade interessiert, die offene Fragen haben, die sich dazu einen Austausch wünschen.
Also sagen wir mal so, dieses Hörbuch ist ja sozusagen das Dark Side of the Moon des Audiowesens, also forever in den Top-Verkaufsrängen. Das heißt, es interessiert messbar viele Leute. Das heißt, ich sage das jetzt mal so, messbar viele Leute haben eine Macke und versuchen an ihre Macke mit diesem Lebenshilfe-Ding ranzukommen. Also das heißt, das ist nicht umsonst so erfolgreich und ich gehe auch mal davon aus, dass das vielen Leuten hilft. Also wenn sie da reinhören und sich beschäftigen mit sich selbst und vielleicht gehen sie dann ja nochmal zu einem echten Seelenklempner. Also das ist so wie ein Türöffner, würde ich mal sagen.
Es ist auf jeden Fall eins, es ist gar nicht oberflächlich und zwar mal gar nicht. Und ich glaube, dass das hier von Mund-zu-Mund-Propaganda gut funktioniert und es ist unterteilt in Erfahrungsberichten. Es ist sehr gut strukturiert. Man kann Stefanie Stahls Ansätzen sehr gut folgen, damit es gleich Hand und Fuß hat hier. Stefanie Stahl ist 63 geboren. Sie ist Psychologin und Therapeutin. Sie gibt seit Jahr und Tag verschiedene Seminare und ihre Kernthemen sind Bindungsangst und Selbstwertgefühl. Seit 2003 veröffentlicht sie ganz regelmäßig Literatur zu ihren Themen. Sie gibt Kurse. Eins ihrer erfolgreichsten Bücher ist Jeder ist beziehungsfähig, und natürlich sind Beziehungen in unserem Leben das A und O. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn man Vorgängerliteratur von ihr gelesen oder gehört hat, dass man Vertrauen zu ihr fasst und sagt, das hat mir geholfen und das inspiriert mich in meinem Leben und ich gebe mir auch dieses Buch. Was total umstritten ist übrigens, seit 2019 gibt sie Matching-Partys. Und
wer wird da gematcht? Da werden, Mann und Frau? Oder?
Aufgrund ihrer Erfahrungen als Psychologin und Therapeutin und weil auch Bindung ihr Kernthema ist, ist sie der Meinung, dass sie besonders gut Menschen zusammenbringen kann.
Also sie ist quasi ein Analog-Tinder.
Ja, Analog-Tindern mit Stefanie Stahl.
Genau.
Und die ist wahnsinnig, das wäre toll, beim Tanztee.
Genau.
Ja, wahnsinnig umtriebig. Sie gibt Kurse, Online-Kurse. Ihr könnt euch ihre Weisheiten sogar per Podcast zu Gemüte führen. Also diese Frau ist nicht beschränkt auf ein Medium, sondern die ist medienweit omnipräsent. Absolut richtig.
Wir müssen noch über das, wir sind ja hier im Audiobereich, Sprecherin. Du hast dich mit dem Thema eingehender beschäftigt als ich, oberflächlicher Mensch. Aber wie gesagt, ich gehe damit klar. Sprecherin.
Nina West. Für mich war sie vorher eine Unbekannte, ab jetzt nicht mehr. Man kann dem lieben Hörbuchgott nur danken, dass es für so einen Therapiestoff jemanden wie Nina West gibt. Weil sie ist die Therapeutin. Ihre Stimme ist ja die Therapeutin. Diese Frau muss glaubhaft sein, authentisch. Du musst ihr vertrauen können. Und das über eine Stimme zu erzeugen, das ist schon Magie. Ich muss nochmal zurückkommen auf die Struktur des Hörbuches. Wie baut man sowas auf? Also Stefanie Stahl bzw. Nina West legt ihre Kernthese vor und bietet dann Gedankenansätze an und sagt, was glaubst du? Und dann gibt's so 10 Sätze von Glaubenssätzen. Und die musst du erstmal absetzen und so, dass die sich nicht miteinander vermengen. Und dann geht's weiter und sagst, wenn du dich von dem und dem angesprochen fühlst, dann überleg doch mal da und da hin.
Also es ist dann wie so ein Bäumchen.
Es ist ein Bäumchen, was sich auffächert. Dann gibt's Bang, bang, bang. So Sounddesigns. Übungen.
Klangschale.
Klangschale. Bitte leg dich hin, atme tief durch. Wo fühlst du was? Und ich sag mal so, das ist ein Bereich, aber es geht wirklich ans Eingemachte. Es gibt Menschen, denen würde man von diesem Hörbuch abraten.
Okay, warum? Dingen, weil denn das zu nahe geht? Oder?
Ja, diese Frau bohrt nach. Okay. Wenn an einer Stelle, wenn sie sagt, wenn du hier nichts fühlst, leg dich hin und fühl nochmal nach. Okay. Wo fühlst du was? Und sie beschäftigt sich viel mit Verdrängung und sagt, wir holen das da raus. Wir holen das da raus. Wir popeln das da raus. Und es gibt nicht umsonst, ist Therapie oft mit jemandem zusammen. Jemand, der dich guidet, der dich leitet, der dir hilft, auch die Gefühle, die vielleicht hochkommen, zu begleiten und auch aufzufangen. Das heißt, ich würde jedem raten, damit nicht allein zu bleiben, sondern das zu besprechen oder sich im entscheidenden Moment auch wirklich Hilfe zu holen.
Jetzt eine finale Frage. Wir haben ja gesagt, erörtert, das ist Hard Stuff. Also das ist jetzt nicht so,
ist gar nicht oberflächlich.
Nicht so aus der Lameng, aus der Hand geschüttelt. Kann denn sowas ein Audio, also das heißt, das kommt dann aus einer Box oder aus dem Telefon oder aus einer WLAN-Kiste, kann denn so ein Audiostoff das leisten, was ein Therapeut, weil es ist ja Hard Stuff, also ist das nicht irgendwie, ist das Audioformat nicht der schlechtere Doktor? Oder wie siehst du das anhand des Buches, des Audiobuchs?
Es gibt ja ein Buch zum Hörbuch. Okay. Hier wäre eine meiner seltenen Empfehlungen, holt euch beides, wenn das euer Thema ist. Das Gute an dem Hörbuch ist, du bist nicht ganz allein. Nina West ist da.
Aber du kannst die nichts nachfragen. Frau West, hören Sie mal. Nee. Bei mir ist es ein bisschen anders.
Aber zum Beispiel bei den körperlichen Übungen ist es wie eine geführte Meditation.
Okay.
Absolut hilfreich, dass es jemand anderes dir vorliest.
Verstehe.
Aber wobei das Buch hilft, ich glaube, wenn man, du hörst das Hörbuch und dann sacken viele Gedanken tiefer, dann glaube ich schon, dass man später am Tag oder so nochmal das Bedürfnis hat, reinzulesen und nochmal zurückzublättern, weil sich viele Übungen auch aufeinander beziehen. Für uns ist am wichtigsten, dass ihr entscheidet, wie ihr es findet. Ihr merkt, für uns ist das ein spannendes Hörbuch, ein spannendes Thema. Welchen Platz wird es wohl in eurem Leben oder in eurem Hörbuchregal einnehmen? Entscheidet selbst. Stefanie Stahl, Das Kind in dir muss Heimat finden, gelesen von Nina West, erschienen bei Arcana Audio. Ralf.
Yes.
im weitesten Sinne bleiben wir ja therapeutisch.
Ja, wir sind immer Therapeuten.
Boff Bjergens Serpentin, gelesen von Robert Stahllober. Erklär doch mal bitte, warum bleiben wir im weitesten Sinne therapeutisch?
Weil der folgende Stoff eigentlich so eine, ich nenne es mal Crime-Fiction ist, aber die spielt sehr viel im Inneren. Also der Boff Bjergs, das ist ein Künstlername, und dieser Kollege schreibt, ich nenne es mal Psychokrimis, die dann der Herr Stadelober fast symbiotisch verbunden mit dem Autor performt. Diese beiden sind Partners in Crime, ein Traumpaar der Audiowelt geworden. Und ich muss sagen, die nerven nicht mal. Also man hört ja nur den Herrn Stadelobers und der bringt, also das ist guter Stoff, muss ich sagen.
Ich fand's auch richtig toll. Es ist wieder so ein Stadelober-Sog, was ich total interessant fand.
Ja.
Es ist ein sehr erwachsener Robert Stadelober, den wir hier hören.
Mit seiner
Wir hatten ihn hier mit, weißt du noch, das Rosi-Resultat. Der liest ja auch die Serie.
Ja.
Und das war so schnell und wendig und eher so filmisch auf eine andere, schnellere Bilder, schnellere Schnitte, humorvoller Komödie. Und hier haben wir es eher mit einem Family-Drama zu tun.
Ja, wieder Kindheit.
Vater und Sohn, richtig gut, finde ich. Es fängt auch gleich richtig gut an. Es fängt gleich total düster an. Warum sind wir hier? Was machen wir hier? Ist so grob die Frage, die der 7-jährige Sohn dem Vater stellt.
Ja, man geht zurück in ein Geburtshaus und so weiter. Also es ist so History und hinter jede Falltür, die man aufmacht, kommt ein neuer.
Man kann schon sagen, Vater, Großvater, Urgroßvater, wie was erhängt, erschossen irgendwie so. Und dann
genau, also,
zu Wasser, zu Land, zu Luft. Also die Bilder, die da erscheinen, sind auch total filmisch
ja.
und ganz atmosphärisch. Die Atmosphäre ist dunkel und getragen und Robert Stadelober macht das gut. Ich finde, er nimmt einen sehr erwachsen und filmisch an die Hand.
Ja, der macht jetzt nicht so, hier, ich bin euer Gruselbär, hier kommt ein, er ist kein Gespenst, der mit der Kette rasselt.
Ja.
Ne, so.
Wie hast du das Verhältnis zwischen Vater und Sohn da erlebt?
Oh, ja. Es gibt ja diesen Film Shining, ne? Also, nur mal
krass.
Weit hergeholt, ne?
Ja.
Und da fährt ja immer so ein Kind mit so einem Kinder-Drei- oder Vierrad durch diesen langen Hotelgang.
Ja.
Und das passiert eigentlich nichts. Es kommt so eine subsonische Musik und man denkt, jetzt kommt der Axtmörder oder. Und auch wenn da jetzt dieser 7-Jährige nicht auf dem Dreirad fährt, man hat immer, also hinter jeder Ecke könnte irgendwas passieren. Das heißt, ähnlich wie Stanley Kubrick in diesem Film Shining, schafft es der Autor und auch der Sprecher, diese subsonische Between-the-Lights-Stimmung zu halten, was das Vater-Kind-Verhältnis ja, ne, wir sind heute Kindheitstrauma meets History.
Mhm.
Und eben hatten wir das sozusagen wissenschaftlich, hier hat man es in einem Psychokrimi-Format.
Ja, es geht auch zurück, ne?
Ja.
Also zurück zu den Ahnen und was haben die eigentlich erlebt? Was habe ich durch die erlebt? Was steckt in mir? Was ist mein eigenes Leben? Was lebe ich für jemand anders mit? Was tabuisiere ich? Was erzähle ich meinem Kind nicht? Was erzähle ich ihm? Es ist schon wirklich interessant und ich mag Literatur, die so ein Echo einfach in einem hervorruft, wo es anfängt, dass du dir selber diese Fragen stellst, ohne dass der Autor ganz bewusst sagt, was trägst du von deinen Vorfahren in dir?
Genau.
Worüber sprichst du, worüber nicht? Was bist du? Was ist deine Stimme? Und was ist vielleicht die Stimme deiner Familie? Ja, aber das sind dann einfach Fragen, die einfach hochkommen. Und zwar in einem getragenen,
ja, ist ein Unterhaltungsformat, aber ein mit viel
Tempo.
Also das Ding ist ja so, es gab ja vor ein, zwei Jahren so wieder so eine neue hotte Studie, dass die Kriegskinder, also die Kriegsteilnehmergeneration, die sind jetzt weitgehend tot oder Oma. Also die Kriegserlebnisse der Groß- oder Urgroßeltern wirken nach bis in die dritte, vierte Generation, weil da wird ja eine Geschichte weitererzählt. Also ich kann das bestätigen, zwar nicht im Negativen, also da ist jetzt so kein Trauma, das war dann sowohl von den Eltern als auch von den Großeltern immer so Abenteuerland, obwohl da ziemlich viel Gemetzel passiert ist, aber es wirkt nach.
Und kommt der Vater damit voran? Also gibt es für dich den Moment, dass es sich umkehrt und auflöst?
Also ich gebe zu, ich glaube, verbessere mich bitte, also da geht nicht plötzlich die Sonne auf.
Nee.
Also der Vater ist nicht geheilt, schlicht und ergreifend.
Von Boff Bjergs ist ja auch der Bestseller Auerhaus.
Genau.
Was würdest du sagen, ist Serpentin jetzt ein gelungener Nachfolger? Oh, wird der ja, so also die Fans abholen?
Also das ist immer, du bist Musikerin, immer die Nachfolgeplatte nach so einem Burner ist immer etwas schwierig. Entweder du machst es genauso, dann sagen alle, du hast jetzt den Tee zum zweiten Mal, oder du machst es anders und ihr klingt ja gar nicht mehr so wie früher. Also ich finde das okay, weil ich das sozusagen, ich kannte Our House erst, nachdem ich mich mit diesem Stoff beschäftigt habe, als Quereinsteiger. Well done. Also
im Grunde muss Serpentin ja auch ohne Our House funktionieren, genau. Und das tut's absolut.
Ja.
Ich finde, man kann Bov Bjerg Serpentin super gerade jetzt in dieser Zeit hören, wo man das Gefühl hat, okay, der Sommer sagt so ganz langsam Adieu und
Obwohl
Goodbye.
Heute war es wieder schön, oder ist es schön? Also wir sehen das zwar nicht, aber...
Genau, aber es gibt die wolkenumhangenen Momente schon und genau in diese Stimmung passt es auch. Also
wolkenumhangenen genau. Momente, zu es denen ich dir spreche. Vielleicht sollten wir immer so einen Song zu jedem...
Das war der Song zu Bov Bjerg
Serpentin.
Ja,
der ist ja nicht ausgetextet. Also der,
ihr seid bei den Anfängen dabei.
Genau.
Nee, aber ich finde, dass es wirklich eine total schöne Atmosphäre ist, dass das ein Hörbuch ist.
Also schön ist die nicht.
Ich finde, also schön im Sinne
schön
von
düster,
aber jetzt nicht.
Okay, ist kein Gruftroman.
Ja, genau. Ich finde schon, dass es
also
was. Ich finde, dass es ein Hörbuch ist, was man mit Genuss hören kann.
Okay.
Und ich finde, dass es ein angenehmes Tempo hat, dass es was ist, worauf man sich freut. Es hat kaum jemand Zeit, ein Hörbuch am Stück zu hören. Und das was, da setzt du irgendwann ab und setzt einfach irgendwann wieder an. Und es ist eine ganz eigene Stimmung, eine ganz eigene Stimmungsblase, in die man da so eintauchen
kann. Wir
können
ja mal eine Hörerinnen-Umfrage machen. Wie viele HörerInnen hören Hörbücher durch und welche machen das so wie du und machen dann so Schnipselarbeit? Was schätzt du?
Ich glaube, 95% der Hörerinnen und Hörer hören Stück für Stück und nicht an einem Stück.
Ja, aber da kennst du nicht Leute, die nachts Auto fahren. Oder
ja, das sind ja die anderen 5% dann.
Ja, da im Autofahrerland Deutschland sieht das ganz anders aus.
Also entscheidet selbst, wo und wann ihr Serpentin von Bov Bjergs, gelesen von Robert Stadlober, erschienen bei Hörbuch Hamburg, hören wollt. Uns hat sehr gut gefallen, ein Hörgenuss, und wir freuen uns, wenn ihr auch mal reinhört. Historisches kommt jetzt von Kate Mosse, Die brennenden Kammern. Gelesen von Ilka Teichmüller, erschienen bei Lübbe Audio. Ich sag das so, ich habe das vorhin schon bei der Vorstellung so gesagt, die brennenden Kammern, weil ich muss natürlich immer sofort an Mittelalter und filmisch, ich sehe das, man ist so getriggert. Von den Filmen, die man so kennt. Ich habe sofort Bilder natürlich im Kopf. Nicht umsonst, weil wir haben es hier mit einer Serientäterin zu tun, die sicherlich Filmisches im Sinn hat.
Auf jeden Fall. Kennst du die südfranzösische Stadt Carcassonne?
Ja, ich kenne natürlich das Spiel, wie so viele andere unserer Abhörerinnen und Abhörer.
Ich habe jetzt nicht nach einem Spiel gefragt, sondern in echt. Warst du schon mal da?
Nein, war noch nie da gewesen. Du?
Ja. Ah. Ich war schon überall.
Und das ist Ralf.
Ja.
Ralf war
so
überall.
So kennt man mich. Also.
Und Carcassonne, hast du es wiedererkannt?
Ja, klar. Einige meiner besten Freunde kommen daher. Nein, also es war so, das liegt in dieser flachen Provence in Richtung, ich weiß nicht genau, wie das heißt, ich glaube Languedoc oder so. Das ist so eine flache Landschaft, da gibt es Flamingos, da gibt es schwarze Stiere, die stehen im Wasser. Das ist so alles Naturschutz für Vogelfreunde, Top Number One Ziel. Und dann erhebt sich über so eine, da ist auch immer so ein flimmerndes Licht wie in L.A., also Wasser, Sonne und warm. Und dann ist eine komplett erhaltene Kreuzritter-Ritterburgstadt, die hat ungefähr 800 Türme. Man denkt immer, wenn man da mit so einem Auto langfährt, dann gießt einer heißes Pech vom Dach.
Okay, welche Filme wurden da alle gedreht? Und jetzt kommt's Herr der Ringe.
Maybe, aber Herr der Ringe ist ja auch in Dubrovnik. Also ich nehme an, diese ganzen Filme wurden aus verschiedenen Ritterburgtürmen dann am Computer zusammenmontiert. Aber diese Stadt ist so... Ich glaube, in einem Reiseführer steht das südfranzösische Rothenburg ob de Tauber, also diese deutsche Stadt mit der komplett erhaltenen Stadtmauer. Nur, das ist viel eindrucksvoller, weil das ist älter. Also das heißt, die Architektur ist brachialer und man denkt immer, jetzt kommen Kreuzritter und hauen einen mit so einem Schwert auf den Kopf. Innen ist auch gut erhalten, aber innen hast du dann halt einen blöden Starbucks oder die französische Version. Da ist der, ich glaube, Kreuzritter sind nie zu Starbucks gegangen.
Das ist so geil, die Vorstellung, ne? So, man ist draußen noch so verzaubert und denkt, ja, ich spüre das, ich spüre die Geister noch. Und dann kommst du rein und sagst, ja, ich hätte gerne einen Karamell markiert.
Ja, vielleicht haben die Kreuzritter das auch gemacht. Also diese Dame, Kate Mosse, die nicht verwandt ist, also die Frau hat ein Problem, weil man die sucht, kommt ungefähr 800 Dings Frau Moss. Aber diese Dame ist viel älter.
Kate Mosse arbeitet auch an ihrem Ruf. Also wir werden noch viel, wir haben schon viel und werden noch viel von Kate Mosse hören.
Also wir haben uns ja mit diesen Spätmittelalterstoff, also wir sind 1526, ich glaube, da geht das Mittelalter so langsam zu Ende. In Frankreich ja eher, weil da haben die dann die Gotik erfunden und da wurden nicht mehr so Kreuzritter, Mauern, Dinger gebaut. Und Kate Mosse schreibt Serien. Und Serien, die immer in der Ecke spielen, die hat auch irgendwie so den Orden des Languedoc oder wie das heißt bekommen. Also die ist sozusagen ähnlich wie der Kollege da oben in der Normandie auch für den dortigen Fremdenverkehr nicht ganz unerheblich, weil die Dinger verkaufen sich weltweit wie Hulle. Und ich muss gestehen, mir war das insgesamt ein bisschen too much. Das ist so ähnlich wie, ich erzähle jetzt wieder mal Geschichten aus meinem Leben, in Estland, in Tallinn, wer steigt ins Flugzeug? 12 Zwerge. Also das waren so Cosplayer im vollen Ornament. Weil Tallinn ist ja auch so eine Ritterburgstadt. Und die sahen aus wie Vater Schlumpf und seine Typen. Und die stiegen einfach in so einen Jet der Air Baltic. Und so eine Leute, die leben ja auch sowohl in Computerspielen wie in diesen Büchern in so einer irren Welt. Also das ist, also der eine Zwerg, der muss sich immer am Fuß kratzen, dann leuchtet der. All so eine Geschichten. Also das ist so. Also es ist, wenn man jetzt nicht der Superfan davon ist, ist das so wie ein Schweinebraten, ein Sauerbraten und noch ein Schnitzel. Also so gehaltvoll ist das.
Ich bin ja großer Fan von Die Karte der Welt von Royce Buckingham. Okay. Und das ist auch, also ist noch mehr Fantasy. Mhm. Und was wir hier bei Kate Mosse als Unterschied haben, ist, das arbeitet mit der Realität. Also du bist im Leben der Minou und es fängt ja auch gleich an. Buff fängt gleich an. Sie möchte was lesen, beschäftigt sich mit den Gedanken. Was hat sie da, das Testament? Und man merkt schon gleich, oh, das scheinen wichtige Unterlagen zu sein. Bomba, da spürt sie die kalte Klinge an ihrem Rücken und dann greift und dann, sie kann die Briefe nicht mehr halten. Also ich meine, da ist das Hörbuch noch keine 5 Minuten alt und man ist schon in diesem Film drin und das ist eigentlich die große Kunst.
Ja, also die Frau Teichmüller hat die schwierige Aufgabe, einerseits schon auf die Tube zu drücken, stimmlich, aber das auch nicht zu übertreiben, weil das Buch übertreibt ja schon heavy. Mittelalter.
Aber man muss eben, was ich hier wieder toll fand, ist, du musst die ganze Geschichte nicht kennen, du musst die Vorgänger nicht kennen. Du kannst mit diesem Buch einsteigen und entweder es gefällt dir dann, dann hast du Glück, weil dann hast du noch ganz schön viel Stoff.
Genau, dann kann man rückwärts lesen, weil es gibt eine Trippelserie in diesen Ritterburghausen-Serien und das ist die Serie zur Serie. Also das heißt, wir sind jetzt schon fußballtechnisch fast beim Elfmeterschießen. Das normale Spiel ist gelaufen, dann kam die Verlängerung und jetzt geht's immer weiter. Also das heißt, die ursprüngliche 3-Serie über diese Gegend da, die ist schon längst erschienen. Und das ist, glaube ich, jetzt das zweite Buch des zweiten Turnus. Darüber.
Genial, ich liebe ja sowas. Und ich meine, es ist so herrlich nerdig. Ja. Und es ist.
Also, was ich mich als Schreibermensch kenne, diese Menschen, die sowas machen, müssen ultra diszipliniert sein. Also, das heißt.
Weil die so viel Output hat?
Nein, ja, nee, nee, weil.
Weil sie so gut recherchieren muss? Oder was
ja,
ist da? Was
sowohl als auch. Also, die ist voll im Stoff drin, aber du musst ja so Thomas Mann-mäßig frühstücken, die Katze streicheln, vielleicht die Kinder in die Schule bringen und dann musst du von 9:30 bis 14:00 deine 8000 Zeichen runterrocken. Mehr schafft man nicht. Und das in so einer Struktur. Also ich könnte das nicht. Ich bin ja auch nicht Thomas Mann,
also
aber trotzdem.
Kate Mosse ist auf die Welt gekommen, um diese Bücher zu schreiben. Woher nimmt denn Kate Mosse da ihre Expertise? Warum wirkt das so glaubhaft?
Ja, also wir reden ja mit diesem Burning Chambers, oder ich weiß gar nicht, wie es im Original heißt. Auf jeden Fall, Kate Mosse ist sozusagen seit locker 10 Jahren in diesem Stoff. Und die war auch schon 80.000 Mal da unten. Und ich glaube, die Liebe zu dieser Landschaft mit Flamingos, Stieren und Ritterburgstätten war der Ursprung. Also die hat gedacht, boah, das ist ja geil hier. Ich nehme auch an, die kann mittelhochfranzösisch oder sowas oder ist mit einem Kreuzritter verheiratet oder war auch schon in Jerusalem oder was weiß ich, auf dem Kreuzzug. Also die ist voll im Thema drin. Und ich nehme mal an, Die weiß auch, dass man damals Leinen hatte und keine Baumwolle, weil die gab es in Europa noch nicht. Also das heißt, das ist so historikerauthentisch, weil Leinen kratzt, bla bla bla, all das. Dann, wo kriegt denn ihr Wasser her? Weil das ist ja so ein Salzwassergebiet und da ist höchstwahrscheinlich der Brunnen echt tief und so. Und wenn man da mal reingeguckt hat, weiß man, dass es 60 Meter weiter runter geht und nicht wie in den Bergen kann man Quellwasser. Also das heißt, die Dame kennt sich aus.
Ist die studierte Historikerin?
Ich glaube nicht, sondern die hat sich da reingefuchst. Also die ist im englischsprachigen Raum, also ich stelle mir die so vor. Ich habe mir die Fotos angeguckt, das ist so eine Eccentric Lady, die sich für Sachen interessiert, wie Leute Puppen mit Porzellanaugen sammeln und dann alles über Porzellanaugen wissen. Also das heißt, ich würde mal sagen, die weiß mehr als studierte Wissenschaftler über dieses Fachgebiet.
Man spürt quasi, das ist mit Herz recherchiert.
Genau.
Also da geht jemand so ins Detail, nicht weil er muss, sondern weil er will, weil er möchte, weil
ja,
er
das
dafür
hat auch
brennt
keinen,
und weil er auch authentisch
sein
will.
Der Duktus ist eben nicht so historikermäßig.
Genau.
Also das ist so teilnehmende Beobachtung.
Ich finde auch, es ist fast, also wenn es jetzt nicht so weit weg von unserer Zeit wäre, wie aus dem Leben gegriffen quasi.
Genau. Und da kann man sich so Engländerinnen, die mit einem Tropenhelm und so Miss Marple-mäßig da rumlaufen und gucken, wie tief ist der Brunnen eigentlich wirklich. Ja.
Ist es GZSZ, nur eben 1526.
In a way.
Also, nee, was ich sagen will, ja. Es ist eben, sind Einblicke in die Dynamik einer Familie und eines, ja, von Verstrickungen, so möchte ich es mal nennen,
yes. Die
wirklich absolut glaubhaft wirken. Und ich finde, dass die Ilka Teichmüller total angenehm liest
also
und wie du eigentlich sagst, eher untertreibt in ihrer Performance, weil die Geschichte schon exaltiert
ist. Hier noch ein paar Fun Facts. Ihre Bücher insgesamt und somit auch die Audioformate gibt es in 38 Sprachen in über 40 Ländern. Das heißt, die drückte einen Knopf, der auch in Portugal funktioniert oder in Estland, um mein Lieblingsland zurzeit zu nennen.
Stark.
Auch mit einer Ritterburg.
Super stark, total erfolgreich und absolut zu Recht. Entscheidet aber bitte gerne selbst, wie ihr es findet, wie ihr die brennenden Kammern von Kate Mosse findet, gelesen von Ilka Teichmüller und erschienen bei Lübbe Audio. Es bleibt spannend, weil wir kommen jetzt nämlich als nächstes zum Apple Books Tipp und das ist diesmal Hendrik Siebold mit Inspektor Takeda und das doppelte Spiel, gelesen vom fantastischen Dennis Moschito, erschienen bei Aufbau Audio. Man hört gleich sofort raus, ich bin begeistert vom Sprecher, ne?
Aha.
Oder vom Lesenden.
Okay, woher ist der Quell deiner Begeisterung? War bei dir?
Was ich spannend finde, ist, ich dachte natürlich, Dennis Moschito muss Japaner sein. Also ich finde,
vielleicht ist der ja auch Japaner.
Ich finde der Nachname Moschito, da denkst du, ja klar.
Ja, das ist doch so eine Modemarke, oder?
Ganz ähnlich.
Oder so ein Tier, Monchichi. Nein, das ist auch wieder was anderes.
Sämtliche japanischen Vokabeln, die in diesem Buch auftauchen, Orte, Namen, Gebräuche, sind so 1A ausgesprochen.
Wow.
Ist wirklich so pointiert, dass man spürt, das ist jemand, der hat Know-how. Ich habe mich da, also frage ich mich selten, das soll man sich ja auch nicht fragen, aber da habe ich mich wirklich gefragt, wie haben Regie und Sprecher hier zusammengefunden, wie haben die zusammengearbeitet? Und hier Facts hinter den Kulissen. Diese Takeda-Reihe ist Dennis Moschitos Erstlingswerk. Wir hören heute in Teil 4 rein. Und die Produktion hat von seiner Affinität zu Japan erfahren und auch, dass er fließend Japanisch spricht.
Wow.
Und deshalb war er dann erste Wahl und hat glücklicherweise zugesagt. Und ich finde, dass er nicht nur dieses Japanisch natürlich perfekt ausspricht, sondern auch diesen Charakter, diesen sehr speziellen japanischen Charakter so gut abbildet. Weil wir haben es hier mit einer komplexen Hauptfigur zu tun. Inspektor Takeda ist in Hamburg stationiert. Er ist in einem Hamburger Polizeiteam und er ist halt der Neue. Der Japaner.
Ah.
Und er ist ein Stück weit auch zurückgenommen und ist Beobachter.
Ah.
Und
ist das so ein Austausch Tokio-HSV oder was?
Ja, du bist mit HSV verdammt gut, denn das doppelte Spiel spielt auf Fußball an.
Wow.
Und spielt auch auf den HSV an.
Okay.
Nämlich ein japanischer Spieler.
Ja, da waren welche.
Hytaro Matsumoto ist ein fantastischer Star im HSV und leider ermordet aufgefunden
worden. Wie Kevin
worden.
Keegan früher, aber der war aus Newcastle. Kennst du nicht, ne?
Ich finde es immer gut, wie Ralf so The Sachen Mighty reinruft, die nur entfernt mit dem Thema zu tun haben. HSV, aber HSV Kevin hast Keegan? Du sehr gut reingerufen.
Ja, aber HSV war ja auch mal Hitachi der Sponsor. Die sitzen in Hamburg, also die deutsche Vertretung. Und die HSV Japan Connection ist nicht unbedingt ein Zufall. Aber wir reden da von dem alten HSV. Der jetzige HSV ist ja, vielleicht weißt du das ja,
nicht
dreimal hintereinander, die haben das geschafft, einfach ein Zweitligist zu sein, wie die anderen da vom Millern-Tor. Aber das muss man jetzt auch nicht wissen.
Ich finde es schön, dass du das nochmal gesagt hast. Ich war mir kurz was zu trinken.
Kennst du auch Altona 93? Das ist der dritte Verein in Hamburg.
Ich glaube, ich gehe mir nochmal was zu trinken holen.
Na gut, okay.
Also jedenfalls wird dieser Hytaro Matsumoto, der junge Japaner und der aufstrebende Fußballstar am HSV, ermordet im Volkspark aufgefunden und alles sieht nach Hinrichtung aus. Und da denkt man schon, naja, ist doch die Geschichte schon erzählt, aber da sind gerade mal 15 Minuten um. Und diese wilde Reise quer durch Hamburg und dann führt sie auch nochmal nach Japan, geht gerade erst los. Am Ende geht's um Geschichte und um die langjährige Geschichte zwischen Deutschland und Japan. Es geht um... Immer wieder denkt man wüsste eigentlich, worum es geht. Man denkt, es geht darum, dass ein japanischer Fußballstar vielleicht homosexuell ist und dass das ein Tabuthema ist und dass er deshalb sterben musste. Plötzlich geht es um Adoption und man denkt, er verliert sein Gesicht. Also es ist interessant. Ich dachte bei dem Buch so mindestens 5-mal, jetzt weiß ich, worum es geht. Und ich habe auch am Ende gedacht, so jetzt ist Schluss. Ich verstehe jetzt, dass jetzt hier das Buch aufhört und dachte, was, jetzt kommen noch 100 Kapitel? Okay. Wie kann das sein? Und trotzdem waren die folgenden 100 Kapitel wirklich gut und interessant und verschlungen, nachvollziehbar. Es ist tatsächlich so, manchmal so ein bisschen zum Ende hin wird es ein bisschen stirb langsam.
Ja.
Aber ich liebe ja stirb langsam und wie Bruce Willis da auch noch
nochmal durch die Glasscheibe fliegt.
Und dann nochmal angeschossen und der Explosion wegspringt und richtig geil ist wirklich Tag. Also das Finale ist richtig gut und das Finale, man merkt, der Autor hat mega, mega Bock gehabt auf dieses Finale. Ich hatte das Gefühl, das war das Erste, was er hatte.
Okay.
Und es ist wirklich gelungen und genießt. Und auch Dennis Moschito öffnet sich plötzlich. Plötzlich ist es Bruce Willis, der durch nochmal die Glasscherben rennt und blutet und da nochmal angeschossen wird und hier verletzt. Und am allergeilsten ist, als er sich nochmal 10 Minuten zum Meditieren hinsetzt.
Oh
wei. Und man nimmt es. Man nimmt es und sagt, ja, das ist einfach ein cooler Typ, weißt du?
Okay, aber hier mal, du bist doch viel rumgekommen, ne, in deiner Funktion als Musikantin. Ist das Hamburg, das da geschildert wird, ein reales Hamburg oder so ein...
Natürlich, Hamburg ist mir vertraut. Viele Freunde da. Grüße an Hamburg. Könnt ihr gerne reinhören. Macht natürlich
moin,
Spaß,
moin.
Wenn man sich dann wiedererkennt und die Stadt wiedererkennt.
Ja. Kommt der Pudelclub darin auch vor?
Nein, viel spielt auch in Tokio und in diesem Viertel, Shibuya East, haben wir auch gespielt mit der Band.
Ja, du bist viel rumgekommen.
Du hast es ja gesagt.
Ja.
Und da habe ich mich, das ist auch tatsächlich was, was irgendwie was einem Freude macht, wenn man in einem Hörbuch eine Ecke beschrieben sieht, wo man sagt, ja, ich war da und ja, das ist es, das ist es.
Okay, eine andere Frage, also ich war noch nicht in Tokio, ich hatte noch keine Gelegenheit.
Du warst in Estland?
Ja, das ist quasi das Tokio des Baltikums, nicht? Also sagen wir so, ich kenne Japan aus so toughen Krimis und es gibt einen Film, der heißt Tokyo Drifter. Da ist auch so ein komischer, ich weiß gar nicht, ob der Gangster oder Kommissar ist und das ist ein nicht festgelegter Typ und es passieren super absurde Sachen. Ist das damit vergleichbar? Also so, das ist teilweise ultra brutal, dann auch wieder melancholisch, dann essen die dauernd und das Verhältnis zu Frauen ist auch manchmal komisch. Manchmal sind die Frauen aber auch so Prügelfrauen, die hauen dann irgendeinen Typ weg. Also man weiß jetzt nicht genau, wo man ist.
Es geht an Grenzen ran, also das ist so filmisch und so ein bisschen exaltiert und so ein ganz bisschen denkst du so, aber es wird nie absurd.
Okay.
Also bis auf diesen Meditationsmoment ist es so, dass es glaubhaft bleibt. Und es wird auch nie so wirklich so abgedreht, sondern ein Schritt folgt logisch dem nächsten. Und Frauen ist hier ein Thema.
Ja.
Claudia heißt seine Kollegin und man merkt, da geht was.
Aha, die
und
ist bestimmt St. Pauli-Fan.
Bestimmt. Und beide tänzeln so umeinander rum und das ist sozusagen
ist Claudia
die
blond?
B-Ebene. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist es eine taffe Frau und einmal betet sie zu Buddha und sagt, wenn Takeda wieder auf die Beine kommt, dann lasse ich die Finger von ihm. Und man denkt so, wieso denn? So, wenn er wieder auf die Beine kommt, dann ran an den Speck. Mhm. Aber
Speck mit Japan, das passt ran an.
Das passt schon an den
Sushi, an den Sushi-Speck.
Mhm. Ja. Kulinarisches kommt übrigens auch
nicht. Okay, das ist dann so eine Fusion aus Lapskaus und Sushi, oder?
Die beste Mischung sowieso.
Sushi.
Was ich spannend fand an dem Autor, Henrik Siebold, geboren 67. Er heißt eigentlich Daniel Bielenstein, ist Journalist und Autor und schrieb unter anderem unter dem Pseudonym Philipp Tamm und dann auch noch Jakob M. Leonard.
Der ist aber unentschlossen.
Nee,
wer ist denn der
ich habe mal
eigentlich
in der Regie nachgefragt, warum ist es nötig, unter so viel Pseudonymen zu schreiben. Das hat zum einen damit zu tun, dass nicht jeder Verlag die komplette Themenbreite anbietet, unter der Herr, wie ist sein Originalname nochmal, Daniel Bielenstein schreibt. Der schreibt Krimis, der schreibt aber auch Sachbücher, dann schreibt er Jugendliteratur. Also das ist wirklich sehr gemixt und deshalb arbeitet er auch mit verschiedenen Verlagen zusammen. Und es ist für manchen Leser verwirrend, wenn einer ein Jugendbuch schreibt und damit sehr bekannt und erfolgreich ist und dann soll er plötzlich irgendwie einen knallharten Krimi schreiben oder ein Sachbuch zum Thema Börse. Das kriegen die Leute nicht so richtig zusammen, weshalb Joanne K. Rowling auch ihren ersten Krimi unter Pseudonym geschrieben hat. Das habe ich mich auch gefragt, warum macht die das? Aber jetzt verstehe ich es natürlich, okay, wenn die das
voneinander trennen. Wäre das in der Musik auch vorstellbar, dass du noch einmal, sagen wir mal, noch Alexandra bist oder noch
ist, so in der Musik ist es sehr viel schwieriger. Okay. Wir haben es an Prinz erlebt, der unter Symbol Musik machen wollte oder auch Beyoncé wollte mal Sascha heißen.
Das war mir.
Und in der Musik ist das Gesicht, die Person viel zu prominent.
Aber wenn du das machen könntest,
mit
wie würdest du gerne
verbunden
heißen und wie wäre dein anderes? Du willst doch bestimmt auch mal eine andere sein in der Musik.
Nö.
Doch. Sag mal.
Ist auch geil. Es gibt aber so ein Spiel, da nimmt man den. Hast du immer Haustiere?
Nee.
Nie?
Ja, wir haben jetzt einen Köter, aber
der
ich mag.
Heißt wie?
Hector.
Hector. Und wie lautet die erste Straße, in der du geboren bist oder aufgewachsen bist?
Z, Zülpicher Straße.
Dann heißt du Hector Zülp oder Zülpig. Wie findest du das? Das wäre dein Künstlername. Hector Zülpig.
Nee.
Und mein Künstlername wäre tatsächlich Bonnie Berlin.
Bonnie Berlin klingt so ein bisschen wie Softporno oder, also Bonnie Berlin ist...
Also wer Hector Zülpig heißt, der darf hier nicht zu laut spotten.
Ja, Hector Zülpig ist so ein, vielleicht so ein Fischverkäufer
das
oder
sowas.
Das
ist so ein Fußballkommentator.
Ja, es gibt Zülpig, wieder, ich mal ein bisschen historisches Wissen, die Straße heißt Zülpicher Straße.
Ihr könnt
Straße.
Euch jetzt übrigens was zu trinken
holen. Die heißt Zülpicher Straße, weil sie nach Zülpig führt. Und Zülpig hat ein Stadttor, was nicht ganz so eindrucksvoll ist wie eben im Mittelalter, aber auch Mr. Bombastic. Nee, aber diese verschiedenen Egos, das ist schon sehr interessant, weil man könnte ja befürchten, dass dieser Mensch schizophren wird. Der ist dann 5 Identitäten und kommt dann nicht mehr mit klar.
Wahrscheinlich entscheidet er sich auch irgendwann für irgendwas, was besonders viel Spaß macht, wenn
oder
er
was
möchte.
Besonders viel Knatter bringt.
Oder so, ja, im besten Fall beides.
Ja.
Ich fand es total interessant und auch für was für Namen er sich entschieden hat. Mhm. Henrik Siebold. Wie kommt man denn, wenn man Daniel Bielenstein heißt, auf Henrik Siebold oder Philipp Tamm?
Künstliche Intelligenz.
Oder Jakob M. Leonard.
Oder der hat so Würfelbuchstaben und würfelt dann mit Buchstaben.
Also ich fand es faszinierend. Übrigens vielleicht noch, wer Dennis Moschito, wer noch nicht genau einordnen kann, wer das ist. Ihr kennt ihn bestimmt, wenn ihr den Film Chico kennt oder Kebab Connection. Was nicht alle wissen über ihn, ist, dass er sehr bekannt war und ist. Ich weiß nicht, wie aktiv er da aktuell noch ist, aber in der Hacker-Szene. Er war sehr aktiv in der Hacker-Szene und hat 2 Bücher über diese Szene veröffentlicht und ist erst später tatsächlich zum Schauspiel überhaupt gekommen.
Ja, der hatte auch immer ein distanziertes Verhältnis. Also der hat ja oft, weil er ja von italienisch-türkischer Herkunft ist, war der immer so ein bisschen stigmatisiert, dass er irgendwie den Hip-Hop-Gangster spielen sollte. Also für das Talent und was der alles konnte, hat er gar nicht so viel gemacht. Das war dem aber egal, weil er noch andere Interessen hatte.
Ich auf jeden Fall bin ich so froh, dass er jetzt fürs Hörbuch entdeckt wurde und dass wir ihn heute hier so schön vorstellen konnten. Inspektor Takeda und das doppelte Spiel ist, wie gesagt, der vierte Teil der Inspektor Takeda-Serie. Man kann super unkompliziert mit diesem vierten Teil einsteigen und wenn es einem gefällt, hört man wieder rückwärts. Also man muss die Hörbücher nicht chronologisch hören, um irgendwie reinzukommen in die Story. Ich würde sagen, mach die Ohren auf, genieß es einfach. Es ist tolle Unterhaltung, es ist filmische, spannende, aber auch sehr humoristische Unterhaltung. Hört einfach selber mal rein, wie ihr es findet. In Henrik Siebolds Inspektor Takeda und das doppelte Spiel, gelesen von Dennis Moschito, erschienen bei Aufbau Audio. So, ihr Lieben, das soll's gewesen sein. Das war heute die tolle Folge Abhör mit Mieze und
Ralf.
Reingehört haben wir in Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl, gelesen von Nina West, erschienen bei Arcana. Robert Stadlober hat Serpentinen vorgelesen von Boff Bjergs, Hörbuch Hamburg. Das Historische hatten wir heute in der Sendung mit Kate Mosse, Die brennenden Kammern, gelesen von Ilka Teichmüller, erschienen bei Lübbe Audio. Und unser Apple Books Tipp kam diesmal von Henrik Siebold, Inspektor Takeda und das doppelte Spiel, gelesen vom famosen Dennis Moschito. Bei Aufbau Media kam das heraus. Hört gerne rein. Wir sind total gespannt, was euch am besten gefällt. Wir fanden alles klasse. Das war Abhören mit Mieze
und Ralf.
Euer Lieblingshörbuch-Podcast, präsentiert von Apple Books. Und wenn euch die Hörbücher der heutigen Episode wieder genauso gut gefallen haben wie uns, dann könnt ihr sie natürlich jederzeit bei Apple Books finden unter apple.com/abhören.